ARD Sounds.
BR 24. Das Aktuelle am Mittag.
Mit diesen Themen. Für die Bundesregierung ist die Sommerpause zu Ende. Der neue Gesundheitsminister will Korrekturen bei den Plänen seiner Vorgängerin in Sachen Pflegereform. Italien will auch in Zukunft keine Geflüchteten aus Deutschland zurücknehmen. Als Grund gibt die Regierung in Rom die Arbeit deutscher Hilfsorganisationen im Mittelmeer an. Und der FC Bayern hat den ersten Titel der neuen Saison eingefahren. Im Franz-Beckenbauer Supercup schafften die Münchner ein 2:1 gegen Borussia Dortmund. Das Wetter in ganz Bayern viel Sonnenschein bei 19 bis 24 Grad. Mein Name ist Michaela Borowi. Nach einigen Wochen Sommerpause will die Bundesregierung Tempo machen bei ihren zahlreichen Reformvorhaben. Und das zum Teil mit anderem Personal. Nach dem Personalumbau Ende Juli gibt es bekanntlich zwei neue Gesichter im Kabinett. Steffen Bilger als Verkehrsminister und Carsten Linnemann, der die Stelle von Christina Wagen als Gesundheitsministerin übernommen hat. Einen besonders umstrittenen Einsparplan bei der Pflegeversicherung will der nun rückgängig machen. Das hat er der Bild am Sonntag gesagt. Alexandra Schöffel berichtet.
Es geht um die Pläne seiner Vorgängerin Warken, die Rentenbeiträge, die die Pflegekassen für pflegende Angehörige bezahlen, auf 70% herunterzufahren. In der Praxis würde das heißen, wer seine Arbeitszeit reduziert, um Angehörige zu pflegen, sollte dafür als Ausgleich weniger für die Rente gutgeschrieben bekommen. Linnemann will dieses Vorhaben stoppen. Ich möchte bei pflegenden Angehörigen bei der Rente nicht sparen, sagt Linnemann der Zeitung. Es gäbe in Deutschland rund 6 Millionen Pflegebedürftige, die meisten würden zu Hause versorgt. Wer sich hier kümmere, gehöre zu den Alltagshelden Deutschlands. Spart man bei diesen Menschen, riskiert man aus Sicht Linnemanns einen Verlust gesellschaftlicher Wärme, mit der Folge, dass die Gesundheitssysteme insgesamt kollabierten. Bei den Koalitionspartnern SPD und CSU rennt Linnemann damit nach eigenen Angaben offene Türen ein. Zustimmung kommt auch gleich von der bayerischen Ressortkollegin Judith Gerlach. Die Staatsregierung habe sich von Anfang an für diese Korrektur eingesetzt, sagt die CSU-Ministerin. Etwa 83% der pflegebedürftigen Menschen in Bayern werden zu Hause versorgt, sagt sie. Diese Angehörigen sind eine wichtige Säule, die wir nicht schwächen dürfen.
Seit Mitte Juni gilt in der Europäischen Union ein neuer Asyl- und Migrationspakt, genannt GEAS. Er bildet die Grundlage dafür, dass Deutschland und andere Länder Migranten, die über Italien in die EU kommen und weiterreisen, wieder zurückschicken wollen. Hintergrund dafür ist die sogenannte Dublin-Verordnung und die schreibt vor, dass jeder Migrant in dem EU-Land einen Antrag stellen muss, das er zuerst betreten hat. Die Regierung in Rom will dem jetzt einen Riegel vorschieben. Mehr dazu von Astrid Halder.
Die Worte des italienischen Vizeregierungschefs Salvini, der rechtsgerichteten Partei Lega, sind deutlich. Italien wird bis auf Weiteres keine Migranten aus Deutschland zurücknehmen. Seine Begründung: Deutsche Hilfsorganisationen nehmen auf dem Mittelmeer Flüchtlinge mit Schiffen auf und brächten sie dann nach Italien. Deutschland habe seiner Meinung nach kein Recht, Zitat, uns auch nur einen einzigen illegalen Einwanderer zurückzuschicken, solange deutsche NGO-Schiffe im Mittelmeer unterwegs sind, um tausende illegaler Einwanderer in Italien und Europa an Land zu bringen. Zitat Ende. Der italienische Innenminister Matteo Piantedosi äußerte sich ähnlich. Seiner Meinung nach solle die Staatsflagge der Schiffe darüber bestimmen, welches Land zuständig sei, nicht der Ankunftsort. Bei einem Schiff einer deutschen NGO wäre dann Berlin zuständig. Nach Angaben des italienischen Innenministers hätten deutsche NGOs dieses Jahr über 2000 Migranten per Schiff nach Italien gebracht. Medienberichten zufolge soll es wegen des Streits demnächst ein Gespräch zwischen dem italienischen Innenminister Matteo Piantedosi und Alexander Dobrindt von der CSU geben.
Zwischendurch der Vorausblick auf den Sport, gleich in dieser aktuellen Sendung bei mir im Studio Johannes Krause. Der FC Bayern hat ja gestern Abend den ersten Titel der Saison eingefahren.
Die Bayern haben den Franz-Beckenbauer Supercup gewonnen. Eigentlich ja das Duell zwischen Meister und Pokalsieger der vergangenen Saison. Aber die Bayern haben ja das Double geholt und deshalb haben sie beim Vizemeister Dortmund gespielt, waren mit 2:1 erfolgreich. Neuzugang Nathaniel Brown, der sollte bei den Bayern eigentlich die linke Seite verstärken, aber er ist gestern überraschend auf die Zehnerposition gerückt und hat gleich zur 1:0 Führung getroffen. Michael Olise vor der Pause nachgelegt. Dortmund ist durch Fabio Silva noch zurückgekommen, aber am Ende feiern die Bayern.
Der Franz-Beckenbauer Supercup gestern Abend, aber auch in anderen Sportarten wurde der Supercup ausgespielt.
In München wurde der Supercup im Handball ausgespielt. Der SC Magdeburg hat gegen die Füchse Berlin gewonnen. Und in Hamburg ging es im Basketball zur Sache. Da hat Deutschland den Supercup geholt nach einem Sieg im Finale gegen Kroatien.
Und in den Niederlanden ist nach dem Rennen heute dann offensichtlich Schluss mit der Formel 1.
Es ist vor allem ein finanzieller Grund. Die Formel 1 verlangt hohe Antrittsgebühren und Zandvoort bekommt anders als viele andere Rennstrecken keine staatliche Unterstützung. Das Risiko wurde den Veranstaltern schlicht zu groß und dabei war Zandvoort seit der Rückkehr 2021 ein echtes Spektakel.
Danke, Johannes. Und was sonst noch alles wichtig wird im Sport, dann nach weiteren aktuellen Berichten hier im Programm. Eigentlich hatte sich die schwarz-rote Koalition eine ruhige Sommerpause erhofft. Dann kam eine Regierungsumbildung, wie schon gehört, eine Sprengstoffdrohne am Flughafen Leipzig und lange Hitzewochen mit Niedrigwasser und Waldbränden. Von Kanzler Merz war in diesen Wochen wenig zu hören. Jetzt aber ist seine Sommerpause beendet. Kommende Woche will er gemeinsam mit den Ministern die Reformvorhaben umsetzen. Bei einer Kabinettsklausur auf Schloss Hardenberg in Brandenburg soll es vor allem darum gehen, der Industrie aus der Krise zu helfen. Johanna Schultheis berichtet.
In Deutschland gehe es um Wachstum und Beschäftigung, das sei das wichtigste Thema. Das hat Bundeskanzler Merz der Bild am Sonntag gesagt. Daher müsse die Wirtschaft nun schnell und umfassend entlastet werden. Das gelte auch für Handwerk und Mittelstand. So müssten die bereits beschlossenen Reformen bei Steuern, Rente, Entbürokratisierung und Digitalisierung nun so rasch wie möglich umgesetzt werden. Merz sagte, er werde das Kabinett bei der Klausur in Brandenburg kommende Woche auf diese Aufgabe einschwören. Mit Blick auf die teils heftige Kritik an der schwarz-roten Koalition betonte der Kanzler, die Bundesregierung lasse sich nicht beirren. Sie wisse, was richtig und gut für Deutschland sei.
2 Jahre ist es her, dass in Solingen ein fröhliches Stadtfest in einer Tragödie endete. Ein Asylbewerber griff Besucher mit einem Messer an, 3 Menschen starben, 8 wurden verletzt. Der Täter ist inzwischen zu lebenslanger Haft verurteilt. Franziska Kulczycki aus dem BR24-Team.
Bei einem Gedenkgottesdienst sagte die Superintendentin des evangelischen Kirchenkreises Solingen, Ilka Werner, die Tat wirke noch immer in der Stadtgesellschaft nach. Bis heute gebe es tiefe Trauer, Schmerz und die hilflose Frage danach, wie man sich schützen könne. Ein abgelehnter syrischer Asylbewerber hatte am 23. August 2024 Menschen auf dem Stadtfest mit einem Messer angegriffen. Er wurde im vergangenen Jahr zu einer lebenslangen Haftstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Laut Gericht handelte er als Anhänger der Terrororganisation Islamischer Staat. Für den Abend sind in Solingen noch eine Dialogveranstaltung und ein öffentliches Gedenken geplant.
Das Bundesentwicklungsministerium gilt nicht gerade eines, das für wirtschaftliche Erfolge bekannt ist. Jetzt aber zeigt eine Studie, die Investitionen lohnen sich. Einzelheiten von Christiane Sütterle.
Mit jedem Euro, den Deutschland direkt in einem Partnerland investiert, steigen die deutschen Warenausfuhren laut Studie um 2,50 Euro. Die Forscher begründen dies vor allem mit den daraus hervorgehenden Einkommensverbesserungen der Menschen in den Empfängerländern. Das führe dort zu höherer Nachfrage und Importen. Und davon profitiere dann auch die Wirtschaft in Deutschland. Die deutschen Exporte trügen dazu bei, rund 380.000 Arbeitsplätze in der Industrie und bei den Dienstleistungen in Deutschland zu schaffen und zu sichern, so die Förderbank KfW. Am stärksten profitierten die Bereiche Maschinenbau, Transport, Informationstechnologie, Chemie und Elektroindustrie.
Wer das Personal im öffentlichen Nahverkehr angreift, der soll in Zukunft härter bestraft werden. Ein Gesetz dafür hat die Bundesregierung zwar angekündigt, aber noch nicht umgesetzt. Deshalb droht die Bahngewerkschaft EVG mit Konsequenzen. Einzelheiten dazu von Katrin Gerewitz.
Die Bahngewerkschaft EVG fordert mehr Sicherheit im Regionalverkehr und droht mit bundesweiten Streiks ab Januar. Hintergrund ist der tödliche Angriff auf einen Zugbegleiter vor einem halben Jahr. EVG-Chef Burkert hat der Bild am Sonntag gesagt, von der Politik habe es seitdem nur große Worte gegeben, aber keine Taten. Das versprochene Gesetz für härtere Strafen müsse noch in diesem Jahr in den Bundestag. Sonst, so Burkert wörtlich, legen wir im Januar den Betrieb lahm. Vom Justizministerium gibt es einen Gesetzentwurf, um Angriffe auf Polizisten, Feuerwehrleute und Rettungskräfte härter zu bestrafen. Geprüft wird, ob das auch für Zugpersonal gelten soll. Die Deutsche Bahn stellt ihren Zugbegleitern Bodycams zur Verfügung, mit denen brenzlige Situationen aufgezeichnet werden können. Das soll deeskalierend wirken.
Ein kleiner Strand im mexikanischen Bundesstaat Oaxaca war einst vor allem bei Wilderern berühmt. Tausende Meeresschildkröten kommen dort an den Strand, um ihre Eier zu legen, und die galten lange Zeit als Delikatesse. Mittlerweile hat sich der Ort in ein Paradies für Ökotourismus gewandelt. Die Meeresschildkröten haben sich gewissermaßen selbst und auch das Dorf gerettet. Viele Bewohnerinnen und Bewohner leben inzwischen vom Tourismus. Christina Fee Möbus war mit einer Frau unterwegs, die selbst einmal Schildkröteneier gejagt hat, jetzt aber Touristen am Strand herumführt.
Es ist mitten in der Nacht, stockduster und menschenleer, hier am Strand von Escobilla. Nur wer genau hinhört, nimmt neben dem gleichförmigen Rauschen der Wellen auch das leise Schnaufen der Meeresschildkröten wahr. Eloisa Soledad vom ökotouristischen Zentrum Escobilla hat eine Rotlichttaschenlampe dabei, um die Tiere nicht bei ihrem Brutritual zu stören. Sie zeigt auf eine Schildkröte, die mit ihren Flossen ein offenes Loch mit Sand zuschüttet. Das Tier hat etwa 80 Pflaumen große Eier in eine Grube gelegt. Die Schildkröte ist gerade fertig mit dem Nisten und versteckt ihre Eier, damit natürliche Feinde sie nicht stehlen. Früher hat die Mexikanerin noch selbst Schildkröteneier geklaut. Die Region rund um den südmexikanischen Pazifikstrand war vor etwa 30 Jahren noch eine Hochburg für die Meeresschildkrötenindustrie. Tiere wurden abgeschlachtet, ihre Haut auf dem internationalen Markt zu Taschen weiterverarbeitet. Die Eier der Olivbastardschildkröten, sie gelten als Delikatesse. Teils sind sie auch heute noch auf Märkten in der Region zu finden. Eloisa Soledad kommt aus armen Verhältnissen, verdiente mit der Eierjagd in einer Nacht umgerechnet ein paar Euro. Wir haben die Nester geplündert und die Eier verkauft, damit wir uns zumindest einen Keks oder ein Kilo Zucker oder ein Kilo Bohnen kaufen konnten. Leider waren unsere Eltern sehr arm. Damals reichte das Geld nicht aus, um 12 Kinder zu ernähren. Wir hatten keine Wahl. Die Jagd auf Schildkröten hat Konsequenzen. Bis heute. Einige Arten sind vom Aussterben bedroht. Auch der Bestand der Olivbastardschildkröte ist dramatisch gesunken. In den 1990er Jahren hat Mexiko ein striktes Handelsverbot erlassen. Ein Erfolg für den Artenschutz, damals aber auch eine Existenzbedrohung für die Menschen aus den umliegenden Gemeinden, die von der Schildkrötenjagd lebten. Sie mussten sich umorientieren, um zu überleben. Mittlerweile ist die Gegend rund um den Escobilla-Strand zu einem Mekka für Ökotourismus an der Pazifikküste geworden. Urlauberinnen und Urlauber liegen am Strand und genießen den Hippie-Vibe des Orts. Oder gehen ins mexikanische Schildkrötenzentrum, das zum Schutz der Tiere gegründet worden ist. Dort lassen sich so einige Exemplare aus nächster Nähe betrachten. Mireia Viadio arbeitet dort als Bildungskoordinatorin. Mit den Touristen kommen auch neue Probleme, sagt Mireia Viadio. Durch Hotels und Restaurants gibt es viel Müll und auch zu viel Lichtverschmutzung. Bei den Jungtieren ist das Problem noch größer, weil auch sie sich vom Licht angezogen fühlen. Anstatt sich beim Schlüpfen in Richtung Meer zu bewegen, laufen sie an Land. Viele sterben dann an Dehydrierung. Zurück am Strand von Escobilla. 6 Wochen etwa dauert es, bis aus den Eiern Handteller große Baby-Meeresschildkröten werden, die sich auf dem Weg in den Ozean machen. Für Eloisa Soledad ist die Arbeit bei der Naturschutzinitiative ein Zubrot. Leben kann sie davon allein nicht. Trotzdem ist sie glücklich über ihren Job. Ich bin mit meiner Arbeit zufrieden. Ich fühle mich wohl, ob ich hier jetzt Geld verdiene oder nicht. Ich will mich um die Schildkröten kümmern und dafür sorgen, dass es viele von ihnen gibt, um der Natur den Schaden zu ersetzen, den ich ihr zugefügt habe.
Vom gefundenen Fressen zum Tourismus-Highlight. Christina Föhmöbus berichtete über den berühmten Schildkrötenstand in Mexiko im Wandel der Zeit. Eine kuriose Meldung gibt es heute noch aus der Welt des Sports, die dort gerade für reichlich Spott sorgt. Eine Woche vor dem Sydney-Marathon sind die Medaillen präsentiert worden, auf denen die typischen Sehenswürdigkeiten der Metropole eingraviert sind. Opernhaus, Harbour Bridge und auf der Rückseite, man höre und staune, die Allianz Arena. Nun liegt München ja ein paar Meilen von Sydney entfernt und das Heimstadion FC Bayern geht auch nicht als dortige Sehenswürdigkeit durch. Sollte es auch nicht, gemeint war nämlich, das Allianz Stadium in Sydney. Gedruckt wurde aber versehentlich die markante Luftkissenstruktur der Münchner Arena. Die Medaille mit ungewollt internationalem Flair soll eine Woche vor dem Marathon nun nicht mehr geändert werden. Vielleicht hat sie dann irgendwann großen Sammlerwert.
Ihre turmhohen Frisuren waren in den 80ern das Gesprächsthema. Sie schaffte es, Michael Jackson in ihr Schloss zu locken. Und sie war bekannt dafür, die richtig fetten Partys zu schmeißen. Das klingt nach Glamour und richtig viel Fun, oder? Die Zeiten sind aber mittlerweile vorbei. Die Punk-Prinzessin meint es heute sehr ernst und wird politisch. Wie mächtig ist sie damit? In Ruhm und Risse, Gloria von Turn und Taxis, erzählen wir euch die Geschichte einer jungen Frau, die im Münchner Nachtleben einen Prinzen fand und heiratete, die früh Witwe wurde und lernte, Kontakte zu knüpfen. Mit Verbindungen, die bis ins Weiße Haus und den Vatikan reichen. Im Zentrum ein Thema, der Kampf gegen Schwangerschaftsabbrüche. Welche Rolle spielt Gloria, zum Beispiel bei einer der jüngsten Krisen der Bundesregierung? Das hört ihr in Ruhm und Risse, Gloria von Turn und Taxis. Ab sofort in ARD Sounds.